Danke. Frau Gasse-Schuchter, für die Einführung und für die Hinführung zum Thema und für die mutige den mutigen Brückenschlag zum hysterischen Reagieren von Fernsehwerbung zu Selfies und zu dem Lauten, in dem, wie das Hysterische uns meistens entgegenkommt. Sei nicht so hysterisch. Diesen Satz hört man allenthalben. Unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen. Und damit ist kein Kompliment gemeint. Sondern das klingt schon tadelnd. Das ist eine Zurechtweisung. Das ist ein Hinweis, halt dich zurück, beachte deine Grenzen, überschreite nicht, was dir, oder geh nicht in Bereiche, die dir nicht zustehen, manipuliere nicht, sei nicht zu dominant, mach kein Theater, sei etwas ruhiger, halte an dich. Und damit ist eigentlich sehr viel beschrieben von dem Hysterischen. Allerdings ist das Hysterische noch viel komplexer. Ich möchte heute Abend darüber sprechen, wie es auch im Untertitel der Vortragsankündigung heißt, sei nicht so hysterisch. Warum man hysterisch reagiert, und das kann jeder Mensch, und wie man dem begegnen kann. Und ich möchte ein bisschen Verständnis wecken für das Hysterische, und vielleicht werden Sie es am Ende ein bisschen lieben können, weil Sie es verstehen können, besser verstehen können. Und vielleicht werden Sie mit mehr Verständnis sich selbst und anderen Menschen begegnen, wenn hysterische Reaktionen auftauchen. Ich werde auch ein bisschen Einblick geben in die hysterische Krankheit, in Krankheitsformen, in denen die aus dem Hysterischen erwachsen. Und das sind sehr viele und heute sehr dominierende Krankheitsbilder. Das werde ich allerdings nur streifen. Mir ist es wichtiger, dass Sie das Hysterische als menschliche Reaktion verstehen, erkennen und dem begegnen können und dazu beitragen können, dass die Not, die im Hysterischen ist, vielleicht gelindert werden kann und dass nicht noch mehr Verletzung entsteht. Sie entsteht nämlich so selbstverständlich, weil wir auf das Hysterische entweder abweisend reagieren oder über es lächeln oder lachen und es nicht ernst nehmen. Und genau das ist Öl in das Leid, Salz in das Feuer des Leides, Salz in die Wunden des hysterischen Erlebens. Warum gibt es überhaupt hysterische Reaktionen? Das hat damit zu tun, oder und was ist die spezielle Not im Hysterischen? Das hat damit zu tun, dass jeder Mensch sich selbst sein möchte. Und auch den Auftrag hat, sich selbst zu sein. Also ich soll echt sein, ich sein. Als Alfred, da nennen wir den Vornamen, weil der ist persönlicher, Längle ist der Familienname, das ist schon eine Zugehörigkeit zu einer Sippe. Nein, als Alfred, dass der Vorname bezeichnet ist der, soll, der meint mich. Unverwechselbar, einmalig. Ich soll ich sein. In jeder Situation soll das, was ich tue, mir entsprechen. Das möchte doch wahrscheinlich jeder, mehr oder weniger. Wir haben natürlich auch Verhaltensschablonen, wo wir einfach reagieren nach einem Muster, weil wir manchmal uns auch schützen möchten oder ein bisschen verstecken möchten. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, möchten sie mit mir sprechen und nicht mit einer Schablone. Sie möchten wissen, wie ich fühle, wie ich denke, wie es in mir ganz persönlich ist. Und ich möchte auch so leben und auch wenn ich mit mir alleine bin, möchte ich auch Beziehung, Kontakt zu mir haben, fühlen, spüren, sehen, wie es in mir ist, was da auftaucht, was wirklich meines ist, was mir wichtig ist, wie ich mit dem zurechtkomme, mit mir darüber sprechen. Und dann bin ich mit mir. Und auch wenn ich alleine bin, bin ich nicht einsam. Weil ich mit mir gut im Gespräch bin, weil ich mich habe, weil ich mich fühle, weil ich sein kann. Und wenn ich dann jemandem begegne und ich bin so in guter Beziehung, in gutem Kontakt mit mir, dann kann ich dem anderen in die Augen schauen, ihm zuhören und ihm dann das sagen, was als Resonanz in mir auftaucht, weil ich in guter Beziehung, in gutem Kontakt mit mir bin. Und dann haben wir Dialog, Begegnung, Gespräch. So ist das Leben gut, bereichernd, erfüllend. So können wir miteinander auch Probleme besprechen, weil jeder sich selbst ist. Das ist gesundes Menschsein, gesundes Personsein, gesundes sich selbst sein. Und genau das ist in der Hysterie nicht der Fall. Die Hysterie ist ein Erleben, oder da, wenn man ins hysterische Reagieren kommt, da verliert man sich, da verliert man die Beziehung zu sich. Da weiß ich auf einmal nicht mehr wirklich, wer ich bin. Weil ich mich nicht mehr fühle, weil ich mir nicht mehr nahe bin, weil ich mir fremd werde. Ich gehe mir verloren. Ich bin aus dem Häuschen, sagt man, zutreffend. Das heißt, wenn ich im Häuschen bin, dann bin ich bei mir. Wenn ich aus dem Häuschen bin, dann bin ich wie eine Nacktschnecke, die kein Schneckenhaus hat. Dann bin ich ausgesetzt draußen und ohne Bezug zum Innen. Das ist schmerzlich. Da geht es einem nicht gut. Da bin ich irgendwie verloren in der Welt. Da bin ich Eindrücken ausgesetzt und weiß gar nicht, was ich davon halten soll, was ich dazu sagen kann, wie es mir wirklich geht. Ich spüre nur entweder unangenehme Gefühle, es berührt mich schmerzlich, oder ich fühle gar nichts. Und so ersetze ich dieses fehlende Fühlen mit Denken, mit Vorstellungen und mit dem, was ich mir denke, dass andere nun beeindrucken könnte, damit andere mich fühlen, weil ich mich nicht fühle. Das umreißt kurz das hysterische Geschehen, das ich nun weiter erklären möchte. Ausgangspunkt ist also, der Mensch im hysterischen Erleben hat sich verloren, der hat sich nicht, der fühlt sich nicht, ist sich fremd. Und das ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Das macht einen hilflos, weil ich sozusagen ohne mich unterwegs bin. Muss aber arbeiten gehen, habe Kinder, treffe die Eltern und alles ohne mich. Ich bin mir fremd. Der Hysterische ist sich, wenn er hysterisch reagiert, fremd. Und wenn er hysterisch krank ist, ist er sich dauernd fremd. Das ist so schmerzlich, so schlimm, wie eine, wenn man Depressionen hat. Nur ist die Depression der andere Pol. In der Depression, da versinkt man in sich, in einem schwarzen Loch. Bei der Hysterie versinkt man in der Welt, im Außen und nicht in sich. Aber es ist vom Schweregrad vergleichbar, ganz ähnlich. Und es ist so leidvoll. Nur ist das Verhalten des Hysterischen ganz anders. Der Depressive, bei dem hat man Mitleid, bei dem sagt man, mein Gott, der Arme, können wir ihm nicht ein bisschen Freude machen, was könnten wir tun, und der hat es so schwer, der Depressive. Der Hysterische, der geht über alles so locker hinweg, der verhält sich dominant, manipulativ, da schützt man sich eher, oder man denkt sich, man hat den Eindruck, naja, es ist nicht schlimm, für ihn ist ja nichts schlimm, der schwindelt sich und turnt sich über die Probleme hinweg und geht nicht auf sie ein. Und wenn man gestern einen Riesenstreit hatte, am nächsten Tag ist das, ob nie was gewesen wäre, das kann der Hysterische. Der Depressive, dem geht das noch wochenlang nach. Der Hysterische, nach 10 Minuten kann er wieder lachen. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit auch, die der Mensch hat. Dass wir mit belastenden, schmerzlichen Situationen, dass wir die so auch zur Seite stellen können. Das kann jeder Mensch. Das ist eine Fähigkeit, sich zu schützen, um dem unmittelbar Bedrohlichen zu entkommen und in der Situation zurechtzukommen. Das ist wichtig, wenn man, um sich zu retten, um die Haut zu retten, um in Gefahrensituationen, bei einem Brand, bei einem Unfall, da kann man funktionieren, ohne Gefühl, wie ein Rädchen, wie ein Automatismus. Das ist im Prinzip auch hysterisches Verhalten. Das ist wichtig, dass wir das können, weil wir dann bei einem Unfall Autos anhalten können, Menschen retten können, hervornehmen können, Telefon anrufen können und nachher erst merken wir, da holen uns die Gefühle an, da sacken wir zusammen, da brechen wir zusammen, da merken wir, wie es uns verletzt hat. Aber in der Situation hat dieser Automatismus der Psyche funktioniert, um die größte Gefahr, aus der größten Gefahr herauszukommen. Das ist schon wichtig, dass wir wissen, dass das jeder Mensch kann. Die einen können es besser, denen liegt es mehr, die anderen können es schlechter, aber im Prinzip ist das eine Fähigkeit, über die jeder Mensch verfügt. Nur wenn man immer so reagiert und auch in Situationen, wo es kein Unfall ist, sondern da hat man halt vergessen, die Milch mit nach Hause zu bringen und schon ist so ein Theater, dann ist es natürlich, dann haben wir Notfallprogramme in Situationen, wo ein einfaches Gespräch oder ein Lächeln die Situation retten würde oder gelöst hätte und dafür aber so viel Aufwand, das stimmt dann nicht. Und das ist anstrengend. Ja, da wird das Hysterische anstrengend. Also, wir haben bisher in der Hinführung zum Thema gesehen, dass in der Hysterie geht etwas nicht, was wir alle haben, wenn wir gesund sind, nämlich die Beziehung zu sich selbst, die gefühlte Beziehung zu sich selbst, im Dialog mit sich selbst sein können, sich zu spüren und zu spüren, was das Echte in einem ist. Und wir haben gesehen, dass hysterisches Verhalten oder diese Anlage dazu in jedem Menschen ist, nämlich auch ein wichtiges Notfallprogramm ist, von dem wir Gebrauch machen können. Nur wenn immer so viel Not ist, dass immer ein Notfallprogramm kommt, dann wird es störend. Und dann haben wir eine Störung. Und dann wird es zu viel. Der hysterische Mensch sucht also sich. Der sucht einen Zugang zu sich. Der spürt genau, dass er sich selbst nicht hat. Aber er weiß nicht, wie er da hinkommt. Wenn er alleine ist und Gelegenheit hätte, sich mit sich zu befassen, hält das nicht aus. Alleinsein ist schwierig. Je hysterischer man ist, desto schwerer ist es, allein zu sein. Wenn er mit anderen ist, da versucht er gleich mit einer gewissen Gier den Blick des anderen zu bekommen, die Aufmerksamkeit des anderen. Der will gesehen werden, der will im Mittelpunkt stehen, weil er genau spürt, er braucht dieses Gesehenwerden, er braucht den Mittelpunkt, er braucht die Aufmerksamkeit, die Begegnung. Er spürt, ohne den anderen kann er nicht ich werden. Das wissen wir von der Entwicklungspsychologie. Der Mensch kann nur sich selbst werden, ein Ich entwickeln in der Begegnung mit anderen Menschen. Das tut schon das Baby, wenn es gestillt wird, es schaut der Mutter in die Augen. Und es ist ganz wichtig, dass die Mutter in die Augen des Babys schaut. Das ist noch wichtiger als die Milch. Weil das ist averbale Begegnung. Das sucht das Kind. Und die Kinder suchen ununterbrochen die Aufmerksamkeit der Eltern. Papa, schau, Mama, schau, was ich da gemacht habe. Und die brauchen das, um das Ich zu entwickeln. Und der Hysterische hat das zu wenig gehabt. Aus welchen Gründen auch immer, ein paar werde ich dann noch erklären. Wenn man das nicht hat, dann wird das Ich unsicher, es verliert den Bezug zur eigenen Tiefe und Innerlichkeit und es lernt, dass man mit Unachtsamkeit, mit Übergehen, mit gar nicht beachten, so wird das Kind zu wenig beachtet, wird nicht begegnet, wird übergangen, wird nicht gesehen. Das lernt es, so ist es also unter den Menschen. Und es entwickelt ein Ich, das sich eben so verhält. Und dabei kann dieses Ich entwickeln, nicht die Fähigkeit entwickeln, auf sich selbst, auf eine Innerlichkeit, auf eine Tiefe zugreifen zu können, sondern es bleibt sich dem eigenen Wesen, der eigenen Person fremd. Es ist eben draußen. Es ist eben nicht im Häuschen. Es ist nicht nach Hause gekommen. Sondern immer entfernt, stimuliert, gereizt, nicht beachtet, nicht gesehen, nicht gefunden, fremd. Das ist furchtbar, wenn ich mich zu wenig antreffe und mir irgendwie fremd bin, wenn ich gar nicht weiß, was ich selber wirklich fühle. Und wenn ich zu fühlen beginne, dann fühle ich Schmerz. Dann fühle ich so viel Schmerz von alledem nicht gesehen worden sein, übergangen worden sein, ausgelacht worden sein, entwertet worden sein, dass ich besser nicht fühle. Weil das macht mich noch, bringt mich noch mehr in die Not. Und darum versuche ich lieber, als hysterisch, wenn ich so hysterifiziert wurde, versuche ich lieber, dass andere für mich fühlen. Ich delegiere mein Fühlen. Der hysterische Mensch sucht also ganz richtig das, was ihm fehlt, nämlich den anderen, die Begegnung, die Aufmerksamkeit, das Gesehenwerden und ist nun in dem Problem, er ist zwar richtig unterwegs, aber wird er gesehen von anderen, schmerzt es ihn. Das ist wie wenn man mit kalten Händen in warmes Wasser greift. Seine Seele ist kalt, die hat zu wenig diese Wärme bekommen. Und nun wenn jemand ihm in die Augen sieht und wirklich mitfühlend ist, fällt ihm das gar nicht aus. Wie tragisch. Genau das, was er bräuchte, hält er nicht aus, weil die Hand zu kalt ist, das Wasser zu warm ist. Und wird er nicht gesehen, dann inszeniert er sich umso mehr, um doch gesehen zu werden. Im hysterischen Verhalten und Erleben haben wir immer diese Spaltung, diese Dichotomie, diese Dissoziation. Auf der einen Seite will er was, aber was er will er nicht. So erlebt in der Haltung, bitte schau her, aber sieh mich nicht an. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Da ist immer Doppelbotschaft. Das ist so schwierig im Umgang mit dem Hysterischen. Wenn wir hysterisch sind, wir spüren, wir brauchen das Du und können es nicht ertragen. Und so hat der hysterische Mensch Schwierigkeiten im mit sich selbst sein, weil er das nicht entwickeln konnte. Er hat nicht Zugriff auf sich. Er hat nur manipulativen Umgang, schablonenhaftes Verhalten, Notfallprogramm mit anderen. Und das macht ihn unglaublich einsam. Der hysterische Mensch stirbt fast vor Einsamkeit. Weil niemand seine Seele erreicht und weil er schon, je leidvoller das Hysterische sich entwickelt hat, desto dichter ist der Rosenzaun, das Dornröschen um sich hat, da kommt man nicht mehr durch. Wir wollen also Begegnung gesehen werden, aber wenn wir nicht von klein auf darauf vorbereitet sind, wird es immer schwieriger. Das ist das zentrale Problem im Hysterischen. Und darum wächst es sich so aus und kann sich so inszenieren. Warum spricht man überhaupt von Hysterie? Was meint der Name? Das mag jetzt ein bisschen überraschen. He Hystera im Griechischen ist die Gebärmutter. Man hatte in der Antike gemeint, dass das hysterische Verhalten, das man also auch schon vor 2.000-3.000 Jahren sehr gut gekannt hat, und jetzt wird sich vielleicht nicht sehr viel unterschieden haben vom heutigen Verhalten. Damals hat man gemeint, das hat zu tun mit der Gebärmutter, sei eine Gebärmutterkrankheit. Das Hysterische wird etwas häufiger bei Frauen diagnostiziert, 2 bis 3 Mal so häufig wie bei Männern. Aber man muss vorsichtigerweise dazu sagen, es wird häufiger bei Frauen diagnostiziert. Das heißt nicht unbedingt, dass bei Frauen es häufiger der Fall ist als bei Männern. Bei Männern erscheint es dann in ein bisschen anderen Gewande, dann wird es vielleicht schneller mal narzisstisch oder selbst eingenommen oder so. Und man vermutet, dass es vielleicht schon ein bisschen mehr Reaktionsweisen sind, die von Frauen eingesetzt werden. Aber das hängt auch damit zusammen, dass Frauen viel mehr unterdrückt sind in der Gesellschaft, in unseren Gesellschaften, als Männer, oder sich als unterdrückt erleben, dass sie nicht sich so frei bewegen können. Das ist also eine Hauptursache, das werde ich noch erwähnen, für die Entstehung von Hysterie. Also das kann sehr mit der gesellschaftlichen Position der Frauen zu tun haben. Und das Bild wandelt sich. Also es ist hier mit Vorsicht zu genießen, die Zahl. Nur die Gebärmutter. Und ich mag euch einen Text vorlesen von Platon, dem griechischen Philosophen, der um 450 vor Christus gelebt hat, wie er im Timaios in seinem Alterswerk über die Hysterie geschrieben hat. Und ich mag das vorlesen, weil da ist irgendwie was ganz Weises, Kluges, Erfahrenes darin, und da können wir gut eine Brücke schlagen zur Moderne. Die Gebärmutter, 2.500 Jahre alt, ist ein Tier, das glühend nach Kindern verlangt. Bleibt dasselbe nach der Pubertät lange unfruchtbar, so erzürnt es sich, durchzieht den ganzen Körper, verstopft die Luftwege, der hysterische Asthmaanfall, die Atemnot, hemmt die Atmung und drängt auf diese Weise den Körper in die größten Gefahren und erzeugt allerlei Krankheiten. Bis endlich Verlangen und Liebe Mann und Frau vereinigen. Man sagt ja auch heute noch im Volksmund, das ist ein hysterisches Weib, die braucht nur einen Mann. Das ist eine uralte abendländische Sichtweise, Tradition. Oder der ledige Unwille, ich weiß nicht, am Land sagt man das, habe ich das gehört. Und was sagt dieser Mythos? Wenn wir den phänomenologisch anschauen, dann sagt das, Gebärmutter, das ist etwas, was in der Mitte des Leibes sitzt. Da ist in der Mitte des Menschen ist etwas leer geblieben. Beim Mann hat man keine Gebärmutter, da kann man die Mitte nicht so gut orten. Das ist wirklich zentral in der Hysterie. Meine Mitte, meine Innerlichkeit, mein tiefes inneres Sein ist unfruchtbar, leer. Da ist nichts gezeugt, da wächst nichts, da wird nichts. Und natürlich, Sexualität ist ein Erleben von Innerlichkeit, von intimer Beziehung. In der Intimität, da berührt man sich in der Mitte, seelisch auch. Also bis Liebe, bis eine Begegnung, die innerlich berührt, diese Person erreicht. Bis dahin bleibt die Not. Und Hysterie erzeugt viele Symptome, auch viele körperliche Symptome. Hysterie kann unglaubliche Krankheiten erzeugen, die dann operiert werden. Etwa sicher 10, wenn nicht 20%, früher zumindest, wo man das häufiger gemacht hat, der Gebärmutteroperationen haben einen hysterischen Hintergrund und wären nicht nötig gewesen, wenn das Hysterische behandelt worden wäre. Das wissen die Gynäkologen natürlich, sind auch achtsam, aber manchmal kommt man gar nicht um die Situation herum. Und Hysterie ist auch sehr vergesellschaftet mit Sexualität. Hysterische Menschen können sehr sexualisierend sein, weil das natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sex sells. Also wird Sexualität oder Sexualisierung eingesetzt, um gesehen zu werden. Und das alles ist in dem Mythos drin. Und der Uterus ist so ein Symbol für die Mitte, die Innerlichkeit des Menschen. Und die bleibt leer. Was ist nun hysterisches Verhalten? Die Hysterie war ja im Übrigen die Geburtsstunde der Entwicklung der modernen Psychotherapie durch Freud. Freud hat zunächst noch mit Breuer zusammen an der Anna O. Hysterie studiert, die den Fall studiert, dann ging er nach Frankreich, hat bei Charcot Hysterie gelernt und studiert. Charcot hat ein neues Mittel eingesetzt, die Hypnose, und da konnte man plötzlich das Buch mit 7 Siegeln öffnen in der Hypnose. Und Freud ist mit dieser Idee nach Wien zurückgekommen und hat dann statt der Hypnose seine psychoanalytische Vorgangsweise mit Abstinenz und Übertragung entwickelt an der Hysterie und hat natürlich am Fall Dora, seine eigene Therapieform beschrieben und auf dieser Grundlage die ganze Methode entwickelt. Also es ist schon für die Psychotherapiegeschichte ein sehr wichtiges Thema. Bis heute. Nun, wie sieht Hysterie aus? Ein bisschen eine Beschreibung. Hysterie wird als anstrengend erlebt von außen. Warum? Weil der hysterische Mensch Aufmerksamkeit sucht. Er will Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber das Problem ist, dass er mit diesem Schau her, sieh mich nicht an, da greift er nach dem anderen und kaum wendet sich der andere ihm zu, schiebt er ihn weg. Und dadurch ist der hysterische Mensch nicht greifbar. Der ist nicht fassbar. Der ist wie ein Fisch. Und das ist anstrengend. Das macht müde beim Zuhören. Man hört dem Hysterischen durchaus gern zu, wenn jemand nur ein bisschen hysterisch ist, dann ist das unterhaltsam, der kann Runden schmeißen und beim Harem ist lustig und da ist was los und da ist immer was. Da entstehen keine Pausen. Aber wenn jemand schon ein bisschen mehr drauf hat vom Hysterischen, kann das Lustige dann halt auch irgendwann ziemlich bald mal so, na nicht schon wieder und so übertrieben und wenn man wirklich wissen will, was ist jetzt da gewesen im Urlaub und so, dann kommt nichts. Es kommen keine Inhalte. Und das macht es anstrengend und darum kann man den Hysterischen nicht fassen. Man kriegt nicht zu fassen, was wirklich der hysterische Mensch selbst denkt oder fühlt. Und was der Inhalt von dem war, was er erlebt hat. Also es ist dann einfach so impressionistischer Sprachstil, kann man dazu sagen. Ich war in einem Konzert, das war sagenhaft. So was habe ich noch nie gehört, wie der lang Piano gespielt hat. Unglaublich. Was hat er gespielt? Er hat wahnsinnig gespielt. Kann manchmal nicht einmal sagen, welches Konzert er gegeben hat. Und was war so toll daran? Ich kann dir nur sagen, das hat es noch nicht gegeben. Also immer nur so über Eindrücke und bringt keine Inhalte. Er kann nicht benennen, dass er einen so feinen Anschlag hatte oder die Paraphrasierungen so unglaublich geläufig und locker waren oder so, wie man halt eben inhaltlich dann Musik beschreiben kann, was immer hinter dem zurückbleibt wie der Musikgenuss selbst. Aber er bringt nur irre, verrückt, fantastisch, großartig, also starke Ausdrücke. Und wenn man fassen, ja, was ist jetzt großartig, hat man nichts in Händen. Das ist wie Popcorn essen. Man isst, aber hat eigentlich nicht gegessen. Ne? So. Das ist ein ganz charakteristisches Zeichen für das Hysterische. Dieses Erleben, ich kriege jemanden nicht zu fassen, oder kaum habe ich ihn, flutscht er mal wieder weg, wie ein Fisch. Dann ist es wieder ganz anders, oder redet plötzlich von was anderem. Jeder von uns hat das schon erlebt. Vielleicht haben wir auch selber uns schon mal auch so verhalten in Situationen, wo das Thema peinlich war oder wir über etwas nicht sprechen wollten. Dann setzen wir das ja auch ein bisschen ein. Mehr oder weniger bewusst, es kann uns mehr passieren, einfach so als Schutz. Aber da ist es eben immer. Dieses schwer Greifbare, dieses Spiel zwischen Sein und Schein, man weiß nicht, ist das wirklich oder ist das nur vorgemacht? Man weiß nicht, glaubt er selbst diese Übertreibungen, weil so wie er spricht, wirkt es so, oder er tut so. Und trotzdem hat man irgendwie ein hohles Gefühl dabei, sodass man denkt, das kann er ja selber nicht glauben. Und das weiß man beim Hysterischen nicht, ob es wirklich selber glaubt oder nicht. Weil im Moment glaubt er es und im nächsten wieder nicht. Da ist immer dieses Gespaltene. Immer dieses, schau her, aber schau mich nicht an. Das Hysterische hat dieses Bild in so vielen Erscheinungsformen. Sie springen von einem Thema zum anderen. Jetzt redet man gerade über die Kindererziehung, im nächsten Moment kommt, und was hältst du vom Trump? Und im nächsten Moment ist beim Biller gibt es übrigens ganz ein Sonderangebot. Eine völlig unzusammenhängende Sprünge, die einen verwirren, die auch ermüden, die aber auch mal belebend sind, weil es ist so, wie wenn man durch die Zeitung blättert. Blättert man um, dann kommt das nächste Bild oder das nächste Überschrift. Und das ist auch ein bisschen vergnüglich. Es ist einfach, es macht das Leben ein bisschen leichter. Wenn es allerdings in mehr größerer Menge stattfindet, dann wird es mühsam, weil wieder, es bleibt zu wenig zurück. Springen vom Thema. Es ist dann schwierig, in der Konzentration zu folgen. Und man wird ein bisschen wie hirngelähmt, wenn man dem länger zuhört. Und der Reflex ist, man schaltet irgendwie ab. Man mag nicht wirklich, man lässt so an sich vorbei plätschern. Das ist genau das, was das Hysterische erzeugt und irgendwie auch will. Schon da sein, aber nicht zu nahe. Und wir erleben das auch. Aber wenn man selbst nicht hysterisch ist, ist es auf die Dauer zu wenig, zu dünn. Es fehlt einem, es kann einen sogar verrückt machen in einer nahen Beziehung. Inhalt und Gefühl passen nicht zusammen. Stell dir vor, meine Katze ist gestorben. 8 Jahre habe ich sie gehabt. Sie war die liebste Katze auf der Welt. Und es ist, und ich sagte, es ist ganz verrückt, jetzt ist sie gestorben. Und ich weiß gar nicht, soll ich jetzt eine neue kaufen oder nicht? Und redet über etwas und beginnt zu lachen dabei. Das kann man oft haben beim Hysterischen. Das ist eigentlich symptomatisch. Und je mehr jemand im Hysterischen ist, je weniger sich jemand selbst hat, desto mehr klafft Inhalt und Ausdruck und Gefühl auseinander. Als Zeichen dafür, dass er sich innerlich nicht hat. Er weiß natürlich kognitiv darum, die Katze hat er 8 Jahre gehabt oder sie. Und er oder sie weiß, dass da eine Verbindung bestand und dass ihm und ihr die Katze lieb war. Aber wie sich das jetzt konkret anfühlt, wenn er oder sie darüber spricht, das kann er nicht wiedergeben. Und um den anderen irgendwie so an sich zu binden und es ihm nicht zu schwer zu machen, nicht, dass der glaubt, das ist jetzt alles so dramatisch, dass der jetzt sagt, du, das halte ich nicht aus, entschuldige, jetzt muss ich heimgehen. Da lächelt er, damit der andere sagt, nein, schau, es ist nicht so schlimm, du musst nicht gehen. Also er gibt eine andere Botschaft, er versucht eine Beziehung zu halten und geht am Thema vorbei und geht an sich vorbei, übergeht sich, lässt sich draußen. Bleibt sich fremd, tut selbst dazu, dass er sich fremd bleibt. Und sie denken natürlich nur in Schwarz-Weiß. Es gibt keine Grautöne. Etwas ist entweder ganz toll oder totaler Blödsinn. Zwischentöne, grau. Es bildet sich sofort eine Meinung. Sofort. Entweder total dafür oder total dagegen. Es dreht sich alles um den hysterischen Menschen, auch was er sagt. Und doch berührt ihn nichts. Und mächtig ist er. Er bringt Vorwürfe oder er bringt Ideen, dass er kann so mächtig sein, zum Beispiel, dass eine Schwester sagt, wenn ich meiner Schwester zuhöre, ich zitiere, fällt mir schwer, sie auszuhalten. Ich fühle mich beengt, bekomme manchmal aggressive Gefühle, als ob ich entweder sie oder mich umbringen müsste. So weit geht das manchmal. Aber wenn ich dann versuche, was gegen sie zu sagen, da spüre ich genau, ich darf nichts dagegen sagen. Das hält sie nicht aus. Eine Kritik wird schwer ertragen. Das ist so eine Sonderform vom Hysterischen. Es gibt andere Sonderformen, die übergehende Kritik spielen, als ob man nichts gesagt hätte. Aber es gibt dann so auch Formen, wo sie so darauf schauen, dass es muss so sein, wie sie es haben wollen. Und sie machen dann auch aus dem heraus freundschaftliche Vorschläge. Sie sagen zum Beispiel dem Freund, du, an deiner Stelle, ganz klar, ich will eine Diplomarbeit machen. Mach doch die Diplomarbeit. So, der Freund sagt, kann man es widerstehen? Der meint es gut, aber es ist so befehlerisch, so autoritär, so beziehungslos gesagt. Dadurch, dass er sich selbst nicht hat, kann er nicht wirklich Beziehung aufnehmen zum anderen. Und aus dem Gutmeinen heraus wird dann so ein diktatorischer Auftrag. Das kann schnell vorwurfsvoll werden. Und verletzen. Die Mutter sagt zur Tochter, schau nicht so deppert. Mitten in der Runde, wenn man zum Besuch kommt irgendwo und die Tochter schaut und ist so ein bisschen, schau nicht so deppert. Nur so schnell rüber. Die Tochter zuckt zusammen. Die Mutter meint es irgendwie gut, schon gut. Sie möchte ihr so zu verstehen gehen, schau doch ein bisschen in die Runde und nimm Anteil und so. Und es kommt jetzt nicht gut heraus, wenn du so nur da am Boden schaust oder so. Aber in dem schnellen, beziehungslosen, sich selbst nicht haben, wird es unglaublich scharf. Hysterische bezeichnet man oft als schneidig, scharf. Dabei haben sie eine hohe Geschicklichkeit. Sie sind unglaublich wendig. Alles kein Problem. Hysterische, kannst du das machen? So, mache ich. Ist das auch noch möglich? Mache ich. Alles, sie haben wie kein Problem. Das klingt natürlich faszinierend, aber das ist natürlich nicht so. Und sie halten sich nicht an selbstverständliche Grenzen. Also so, sie meinen, sie sind sehr verbunden mit dem Freund oder der Freundin und gehen ins Restaurant und die Freundin kriegt das Essen schon und da sind ein paar Pommes frites drauf und sie hat das Essen, der andere, das Hysterische, hat das Essen noch nicht. Sagt er, ma, das sind aber schöne Pommes frites, greift schon zu und isst, selbstverständlich. Also über die Grenzen hinweg. Oder kann ich den Kuli haben und schon haben sie ihn? Die Frage kommt schon zu spät. Nach der Reaktion, nach ihrem Verhalten, kommt noch eine höfliche Floskel von Frage, die aber gar nicht. Und das kann so verwirren, dass der andere sich sagt, ja, was ist denn jetzt los? Irgendwie ist es nicht peinlich. Meine Grenzen sind irgendwie überschritten. Aber auf der anderen Seite, vielleicht bin ich zu eng, vielleicht muss man das weitersehen. Das liegt doch an, bin ich wahrscheinlich der Gestörte. Und das ist ja so lebendig und so aus dem Leben und so beziehungsvoll. Oder man redet und der Hysterische, bei jedem Satz klopft er dem Gegenüber auf den Oberschenkel oder so. Und also, Grenzen, natürliche Grenzen sind schwer einzuhalten. Und immer beurteilen, schnell und ohne Detail und ohne Gefühl dabei, ohne Erleben dabei. Und sie übertreiben. Sie übertreiben, beurteilend dazu kommen, sie sind immer besserwisserisch. Sie wissen immer alles gleich. Sie sind Fachpersonen im Dilettantismus. Es sind Superdilettanten. Sie wissen nichts wirklich, aber von allem alles. Und das ist dilettantisch. Und dadurch ist immer besser, wissen. Sie wissen gleich, was man tun muss, geben gleich einen Ratschlag, geben gleich einen Auftrag oder wissen gleich, wenn man einen Vorwurf machen muss und sind immer beurteilend, drüberfahren, besserwisserisch und flexibel, wendig. So. Und da ist schon auch eine große Fähigkeit drin, eine große Fähigkeit von Gleichzeitigkeit. Das sind die Multiprofessionalisten, die können alles, überall kennen sie sich, können es mitreden. Auch wenn sie nichts verstehen, aber sie können darüber reden. Und manchmal beneidet man auch so jemanden, ich möchte auch mehrmal mitreden können, obwohl ich vielleicht nichts verstehe. Und diese Übertreibung, du, wo warst denn du gestern? Ich habe dich 100-mal angerufen, du hast nie abgenommen. Dann schaut man aufs Handy, 2 Anrufe. Aber 100-mal ist gesagt. Oder diese großen Zahlen, Mega oder Giga und Super und alles ist extrem und immer die stärksten Ausdrücke, um ein Gefühl im anderen zu erzeugen. Um zu sagen, hey, schau her, das ist jetzt wirklich was Wichtiges, weil sie spüren es ja nicht. Also müssen sie es in den verbalen Ausdruck geben und in die Gestikulation und in die körperliche Bewegung und in Mimik und Gestik. Und da ist einfach viel Lärm um nichts. Weil im Innen ist nichts. Ungeduldig. Sie können nicht abwarten. Sie haben keine Zeit. Es muss alles gleich sein. Weil abwarten, das ist leere Zeit. Sie können Leere nicht aushalten. Da muss irgendwas sein. Leere ist wie Einsamkeit. Das haben so viele in sich. Das ist nicht erträglich. Also muss immer gleich was sein. In einem Reisebüro oder so. Das muss heute schon alles gebucht werden. Bis morgen? Nein, das ist viel zu lange. Und sie sind nie selber schuld. Sie fühlen die Schuld nicht. Sind immer die anderen. Immer im Außen. Sie verwickeln einen auch leicht. Und so kann man im Zusammenleben durchaus das Gefühl bekommen, dass diese Lehre ein Unwohlsein in einer Partnerschaft zum Beispiel erzeugt. Es kann so weit gehen, dass einem das Herz weh tut, wie mir da jetzt zum Beispiel, habe ich eine Mitschrift von einem Patienten. Und wie es einen, meine Partnerin lehrt mich, wenn es eine stärkere Form von Hysterie ist. Man kann so einen Menschen wirklich lieben und das kann sehr schmerzvoll werden. Und es braucht dann eine gewisse Distanz, um überhaupt, da ist das Zusammenleben nur mit einer gewissen Distanz möglich. Wochenendbeziehungen sind völlig ausreichend für den Hysterie, mehr wird dem zu viel. Nun, was sind denn die zentrale Linie hinter diesem Bild? Wir haben schon gesagt, dass das Hysterische sucht den anderen Menschen, um dadurch ins Häuschen zu kommen, um dadurch selbst sich finden zu können. Wir brauchen den Blick des anderen. Im Blick des anderen, in seinem Erleben, können wir uns finden. Das ist ganz normal und das ist in der Entwicklung notwendig und das ist beim Hysterischen nach wie vor ausstehend. Daher suchen sie die Person des anderen mit diesen Verhaltensweisen und den Übertreibungen und alledem. Versuchen sie die Aufmerksamkeit. Im eigenen Erleben, im Inneren, haben Sie ein ganz klares Gefühl, das auch in dieselbe Richtung zeigt von dem, was Ihnen fehlt. Nämlich, Sie sind nicht wirklich Person geworden, Sie sind nicht ganz sich selbst geworden. Person sein, das heißt, ich habe Zugang zu etwas, was in mir ganz frei aufkommt, was sich frei entwickelt, Freiheit. Die Person ist frei, der Mensch ist in seinem Wesen etwas, ein freies Wesen. Sie suchen also nach Freiheit. Aber in diesem sich selbst fremd sein, gerinnt dieses Suchen zu einem ganz spezifischen Verhalten. Dieses Suchen nach Freiheit ist beim Hysterischen Beziehungslosigkeit und Grenzenlosigkeit als Ersatz für wirkliche Freiheit. Sie wollen sich nicht festlegen. Wenn ich eine Beziehung eingehe, gibt es eine Bindung und eine Verantwortung und ich kann nicht mehr einfach beliebig tun, was ich will, sondern ich habe mich auf den anderen zu beziehen und mich mit ihm abzustimmen. Sonst leben wir nicht eine Partnerschaft und nicht eine nähere Beziehung. Also lose Kameraderie oder Kollegen oder Kumpelschaft, da ist es ja ziemlich egal. Aber in einer Beziehung, die auch eine Bindung bedeutet und Substanz hat, das ist ein Gräuel. Beziehung wird für den Hysterischen zum Gefängnis. Dabei will er sie, er sucht sie. Aber wenn er sich so einlässt, wenn er sich festlegt, dann wird es zu eng. Dann erträgt er das nicht. Dann hat er das Gefühl, er verliert sich noch mehr, weil das beginnt ja zu schmerzen. Das ist ja kein Leben mehr. Weil er braucht Freiheit, aber Bindung ist nicht Freiheit. Er kennt nur den Aspekt frei sein von etwas. Aber er kennt nicht den Sinn der Freiheit, nämlich, dass dieses frei sein von aufgehen soll in einem frei sein für etwas. Ich mache mich frei von der Arbeit, um frei sein zu können für die Partnerschaft, für die Beziehung, für einen Spaziergang. Dann habe ich meine Freiheit sinnvoll eingesetzt. Dieses frei für, sich einsetzen für etwas, ist für den im Hysterischen Erleben der Verlust von Freiheit. Ja, dann verliere ich die Freiheit. Dann kann ich ja, dann mache ich mich abhängig. Dann schlage ich Wurzeln und bin nicht mehr beweglich. Das geht nicht, weil ich brauche doch Person sein und das heißt frei sein. Ich muss Freiheit mir erhalten, sonst verliere ich noch mehr von dem, was ich eh schon so wenig habe. Also es hat eine große Logik, nur es ist ein Verkennen der Realität, aber gleichzeitig auch eine Unfähigkeit, es anders zu leben. Also Beziehung, Hysterische sind im Grunde beziehungslos. Sie sind ziemlich willkürlich im Verhalten. Sie hüpfen auch im Thema Beziehung. Sie holen sich Beziehung durch Sentimentalität, scheinbar Beziehung. Das ist nicht wirkliches Gefühl, sondern es ist übertriebenes Gefühl. Sie können sich dann, und sie sind, und das andere Thema ist, Grenzen einhalten. Das ist schrecklich. Das ist auch wieder Freiheitsverlust. Dass ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte, dass ich mich ans Parkverbot halte. Der Hysterische sagt, da ist ein freier Platz. Da stelle ich mich hin. Mitten auf dem Stadtplatz, vor der Polizei, da ist freier Platz. Steht zwar Halteverbot dort und nur für Polizeiautos. Und der sagt, das ist für mich freigehalten. Stellt es hin. Also jeder andere wird sagen, also da hätte man ein bisschen Angst. Ja, Hysterische nicht. Und wenn da was ist, ich werde es schon regeln. Also diese Leichtigkeit, da gibt es irgendwie scheinbar kein Problem, was natürlich nicht stimmt. Aber wenn es ein Problem gibt, nimmt es nicht ernst, nimmt, übergeht es. An Grenzen halten ist ganz schwer. Bei Spielen schummeln, hinten herum. In der Schularbeit auch. Die Grenze ist ein Problem. Die beschneidet einen, die nimmt einem das Leben. Sie erkennen nicht den Wert von Grenzen. Sie übergehen Grenzen. Sie haben die ganz feinen Formen. Manche versuchen die Grenzen zu übergehen, indem sie die Grenzen beim anderen, indem sie sich einschmeichelnd verhalten. Verführend. Da versuchen sie durch unglaubliches Liebes bekochen und bezirzen und lieb sein. Die können so lieb sein, Hysterische Menschen, wie das Föhnwetter. Es gibt kein schöneres Wetter als das Föhnwetter. Aber natürlich kommt dann immer ein Regen nach dem Föhn. Aber da, auch wenn da Föhn ist, da geht alles. Das schaffen sie. Die sind anwesend, also als ob nie irgendein Problem gewesen wäre. Erzähl mal, wie war dein Tag und um die Grenze des anderen zu hintergehen, also um hinter die Stadtmauer zu kommen, um in die Stadt hineinzukommen. Das sind trojanische Pferde beim Hysterischen. Da, wenn man da drin ist mal, wenn man den anderen sozusagen für sich gewonnen hat, dann kann es losgehen. Und das geht dann auch los. Also so dieses verführende oder gewinnende, lieb, nette, charmante, das kann das Hysterische in einer Form haben, wie es so rein und schön kommt sonst nicht vor. Aber sie können natürlich auch hinter die Grenzen sehr gewaltsam einrücken, überfahrend, verletzend. Sie durchstoßen die Grenzen. Sie überhören den anderen. Denn wenn zum Beispiel die Mutter sagt, die Tochter sagt der Mutter, Mutter, ich habe gerade die Befunde bekommen, ich muss nächste Woche operieren gehen. Dann geh halt. Das ganze Kommentar. So sich eindrückend und mit Druck machen, erpresserisch. Wenn, dann musst du, wenn ich das tue, dann musst du. Und so, also wirklich gewaltsam erpresserisch. Oder auch diese Rücksichtslosigkeit. Man kann 10-mal sagen, bitte, nein, ich habe dir gesagt, auch einem Kind, ich habe dir gesagt, heute gibt es kein Fernsehen. Und das Kind entwickelt eine Gewalt, dass man wirklich als Eltern manchmal verzweifeln kann. Impertinent, sekant, immer wieder. Und ich will aber, und kann auch trotzen und zornen. Und das sind alles Versuche der gewaltsamen Durchbrechung der Grenzen. Kinder können auch sehr hysterisch reagieren. Gerade wenn sie, bei Kindern ist es gewissermaßen auch normal, weil sie wollen auch gesehen werden. Die brauchen dann wirklich, dass man sich hinsetzt mit ihnen, dass man mit ihnen spricht, dass man sie ernst nimmt oder dass man eben mal sagt, so, für heute ist Schluss. Eine klare Grenze zieht und sagt, und jetzt gehst du ins Bett und wir reden gar nicht mehr drüber. Gute Nacht. Dass man auch mal so klare Grenzen zieht. Aber die Grundhaltung soll natürlich dialogisch sein. Dass man mit dem Kind über die Sachen spricht, damit es in dem Rahmen, entsprechend seinem Alter, auch einigermaßen verstehen kann und vor allem spüren kann, dass man es nicht alleine lässt. Dass man mit ihm geht und dass man mit ihm die Beziehung hält, dass man ein Interesse hat am Kind. Dann kann das Kind die Sachen gut nehmen. Wenn das allerdings zu wenig ist, werden sie immer hysterischer. Weil sie ja genau das brauchen. Sie brauchen die Begegnung. Sie brauchen das sichere Gespür und Gefühl, dass sie von, die Kinder von ihren Eltern in ihrem So-Sein gesehen werden, geliebt werden, dass man ihr Wohl will, dass man durchaus unterschiedlicher Ansicht sein kann zwischen Kind und Eltern, manchmal auch zwischen den Eltern noch unterschiedliche Ansichten. Das schadet an sich nicht, das Kind ist eben, die Eltern sehen es ein bisschen unterschiedlich, ja. Menschen sind verschieden. Aber ernst genommen werden, das brauchen sie. Wie gibt es bei uns im normalen Leben ein anderes Thema nun, gibt es da auch hysterische Tendenzen? Gehört es zum gesunden Leben, dass man etwas von dem drauf hat? Ja, jeder Mensch sucht dieses Sich-Selbst-Sein und versucht, sich besser zu finden, sich näher zu kommen. Das müssen wir auch immer wieder, wir sind uns selbst mal näher, mal ferner. Und so haben wir auch Verhaltensweisen, die ganz zu einem normalen, gesunden Leben gehören. Wenn die allerdings überzeichnet werden, dann gehen sie ins Hysterische. Und ich möchte euch gerne auch ein bisschen von sowas zeigen, um zu sagen, um deutlich zu machen, das Anliegen des Hysterischen ist grundmenschlich. Wir alle haben es und wir brauchen was davon. Dann können wir ausgeglichener und besser leben. Zum Beispiel, dass man gut auf sich schaut. Eine gewisse Selbstbezogenheit brauchen wir. Einen gewissen gesunden Egoismus. Dass ich mich die Haare ordentlich habe und wasche und mich doch gelegentlich dusche und saubere Kleider habe und vielleicht ein bisschen auch modisch gekleidet bin. So ein gutes Outfit, also auch eine gute Wirkung zu haben, das ist etwas Wichtiges. Manche Menschen haben das gar nicht drauf, das sieht man schon von aller Ferne, der ist bestimmt kein Hysteriker. Aber manche Menschen kommen so gestylt daher, immer nach neuester Mode und genau die Modefarbe und dazu die passenden Schuhe und so weiter. Dann denkt man sich, das ist ein bisschen zu viel Mode. Ein bisschen mehr eigener Stil täte durchaus passen. Aber wenn man selber sich zu wenig hat, entwickelt man, hat man auch zu wenig eigenen Stil und dann lehnt man sich halt an dem, was Mode ist. Oder Mode ist sozusagen ein hysterischer Gruppendruck. Alle müssen jetzt so oder sollen, oder wenn du was auf dich hältst, dann bist du modisch. Wo ist das Maß, wo das Gesunde endet und wo es zu viel wird? Wenn mehr als die Hälfte vom Lohn für die modische Kleidung drauf geht, ist es schon sehr viel. Ein bisschen Extraversion ist ganz gut, dass man aus sich heraus kann, Kontaktfreudigkeit, aber es wird zu viel, wenn das, wenn es nur das ist. In ein bisschen Power drauf haben, Unternehmungsgeist, initiativ sein, neues versuchen und probieren, ist gut. Aber wenn es zu viel wird, wenn es unsteht, dann wird man drängend, dann wird man unsicher, dann übergeht man andere. Ein bisschen spontan sein, ein bisschen Impulsivität, das ist auch, das ziert einen Menschen, wenn man auch mal spontan sein. Ach komm, geh mal auf den Spaziergang oder mach mal jetzt das und es war gar nicht geplant. Manche Menschen tun sich schwer, die können nur, wenn es geplant ist, ins Café gehen und sonst ist es unerträglich. Aber dass man trifft gerade jemanden und dann macht man spontan und eben, das ist etwas ganz Natürliches. Aber wenn das zu viel wird, dann wird es sprunghaft, wechselhaft, dann verliert man den Faden. Oder wir sehen, dass das von, da gibt es ganz normale Bereiche, nur wenn sie zu viel werden, wird es störend. Schnell reagieren können, schlagfertig sein, das ist ja gut. Aber wenn man bei allem sofort eine Meinung hat, dann ein bisschen nachdenken tut manchmal schon gut. Und wenn es zu viel wird, dann wird es schon unerträglich, das ein bisschen nachdenken können. In hier und jetzt ganz zu sein, das ist auch etwas, eine Fähigkeit. Aber wenn man nur noch Augenblicksmensch ist, wenn die Vergangenheit nicht zählt und wenn die Zukunft einem egal ist, dann wird es wieder zu viel. So sehen wir ein bisschen auf sich schauen, einen gesunden Egoismus, das Wort gefällt mir gar nicht, weil das ist ja nicht egoistisch, sondern das ist einfach selbstverantwortlich und sorgsam für sich sein. Das ist gut und das ist förderlich auch für das Zusammenleben und bereichert das eigene Leben, das macht es schöner. Und diese ganzen Fähigkeiten und Schnelligkeiten und Flexibilitäten und Spontaneitäten, so, das ist gut, wenn wir sie haben. Das Maß ist immer zu bedenken. Nun, Hysterie kann auch Krankheiten entwickeln. Es können sich körperliche Krankheiten auf der Basis von Hysterie entfalten. Man kann Störungen haben, ein paar Worte nur dazu, dass Sie sehen, dass das ein Thema ist in Psychiatrie und Psychotherapie und Psychosomatik, weil das natürlich sehr viel psychosomatische Störungen macht. Man kann Sehstörungen haben, Hörstörungen haben, man kann Gangstörungen haben, man kann Muskellähmungen haben, man kann die Stimme verlieren, man kann Ticks entwickeln und Spasmen und Zittern und ein Falstanz oder man kann, es gibt auch psychosomatische Allergien, die auf dieser Basis entstehen und Verkrampfungen, weil man hyperventiliert, weil man zu schnell und zu viel atmet, dann hat man eine Spannung. Man kann Blutungen bekommen, Fieberanstiege, Nesselfieber, Ekzeme und so weiter. Die Hysterie kann praktisch alle Krankheiten imitieren. Was sie gerne tut, dass die hysterischen Menschen schwere Depressionen imitieren und sich als Depression ausgeben. Ich hatte mal eine Patientin, die ist über 30 Jahre lang auf schwere Depressionen behandelt worden und hat Lithium bekommen. Und die hat ihre Hysterie, die hat durch diese Depression, die sie gespielt hat, gespielt. In dieses Gewand ist sie geschlüpft. hat sie halt mehr Zuwendung bekommen, als wenn sie es hysterisch anders ausgelebt hätte. Und so wurde sie engmaschig betreut von einem Psychiater, bei dem sie 30 Jahre lang war, und wie er in Pension war und ihr kein Rezept mehr geben konnte, kam sie aus Versehen bei mir vorbei. Und dann haben wir gesehen, was es ist, aber das war dann einfach zu ausgewachsen, da konnte ich auch nichts mehr machen. Ich habe ihr das Rezept gegeben. Das ist einfach ein Akt der Gnade in dem Fall gewesen. Das ist ein Leben, ist so gelaufen. Sie war schon 70, der Psychiater war 85. Und so. Also, sie kommen in alle Krankheiten, die eben können sie, und das ist manchmal eben nicht schwer, nicht leicht zu diagnostizieren. In der Allgemeinmedizin sagt man, dass etwa ein Drittel der Krankheiten, die dort behandelt werden, psychischen Ursprungs sind und etwa gut die Hälfte oder knapp die Hälfte davon hat diesen Hintergrund. Und man darf nicht sagen, sie haben nichts. Man kann nur sagen, körperlich findet man nichts. Sie haben wirklich ein ganz großes Leid. Das wird ihnen Unrecht getan, wenn man sagt, das ist nur Einbildung. Sie wissen nicht, sie können sich selbst ja nicht fassen, wie man sie von außen nicht fassen kann. Und so benutzen sie den Körper, um wenigstens etwas irgendwie fassbar zu machen und zum Ausdruck zu bringen. Es gibt dann, das gibt es jetzt bei uns seltener, aber bei Gastarbeitern kann man das noch relativ häufig beobachten, den großen hysterischen Anfall, der mit Bewusstseinsverlust einhergeht und ausschaut wie ein epileptischer Anfall. Also, da ist schon viel Dynamik im Hysterischen, da ist in diesem Krankheitsbild, da ist immer drinnen dieser Wechsel zwischen zu viel und zu wenig. Da ist auf der einen Seite Gefühllosigkeit, Kälte. Hysterisches kann unglaublich kalt sein. Wenn man da aus der Gunst eines Menschen gefallen ist, dann kann man ganz kalt, wirklich kalt übergangen werden. Und auf der anderen Seite zu viel Gefühl, überschwänglich. Also man hat vielleicht ein Problem gehabt mit einem Kollegen oder Kollegin und kommt am nächsten Tag und trifft sich wieder und denkt sich, naja, wir werden jetzt vielleicht darüber reden müssen. Und der kommt mir entgegen und sagt, wenn ich dich nur sehe, dann geht die Sonne auf. Überschwänglich, sentimental. Und, oder übertriebenes Interesse. Sag mal, wie geht's dir denn? Sag mal genau. Und in Wirklichkeit hören sie gar nicht zu. Das berührt sie nicht. Oder die vielen großen Worte und nichts dahinter. Oder die wenig Bindung und Verbindlichkeiten, aber ständig Beziehungssuche. Immer zu viel und zu wenig. Und die Beziehungen sind verwendet, gerade bei der Krankheit, aber in allem Hysterischen ist es ein bisschen, sie brauchen den anderen. Und jetzt kommt wieder das Bild vom Uterus. Sie haben ja keine Mitte, die erfüllt ist. Und so brauchen sie den anderen als Ersatz für die eigene Mitte. Weil je hysterischer das Erleben ist, desto mehr ist der andere meine Mitte. Der Hysteriker sagt eigentlich, oder erlebt so gar nicht unbedingt bewusst, meine Mitte bist du. Weil er ja in der Not ist, dass er sich nicht wirklich fühlen kann. Und so braucht er den anderen, auf den er Eindruck machen will. Das ist das, was der Hysterische ständig tut. Er will den anderen beeindrucken, massiv beeindrucken, dass der andere ein Gefühl kriegt, dass der sagt, Mensch, so einen Urlaub hast du gehabt, so super, so toll, oder so schlimm bist du behandelt worden. Ja, wahnsinnig. Wenn der andere so reagiert, dann erlebt er ein Gefühl, das er selber nicht hat und selber nicht hervorbringen kann. Das ist eine wahnsinnige Not, wenn ich nicht fühle, was ich erlebe. Ich erlebe es ja dadurch nicht, aber was ich erfahre, wenn ich das nicht fühle, meine Mitte bist du, ich brauche den anderen, um ein bisschen was hereinzukriegen, was ich sonst nicht habe. Und darum diese Übertreibungen. Und darum sofort Themawechsel, wenn man merkt, das springt nicht an. Er beginnt zu hüpfen. Gleich beim nächsten Thema ist der andere beeindruckt. Darum, man hält sich auch nicht an die Grenze der Wahrheit. Der hysterische, wenn es schwerere Störungen sind, ist das ein häufiges Symptom, dass sie Menschen hintereinander bringen. Sie sagen dem einen Freund, du hast schon gehört, unser gemeinsamer Freund, der hat mir gesagt. Und dann hat er mit dem gesprochen und dann erzählt er ein bisschen, was er ihm gesprochen hat. Wenn der merkt, dass der andere Freund nun beeindruckt ist, dann beginnt er noch dazu zu erfinden und was ihm gerade so kommt. Und biegt sich die Realität zurück. Es geht ihm nur darum, Eindruck zu haben. Und was er, wo er merkt, das beeindruckt ihn, das sagt er dem. Dann trifft er den anderen und sagt, du hast gehört, wir haben eigentlich mit dem gesprochen, und dann macht er dort dasselbe. Und dann sind die beiden spinnefeind aufeinander, weil sie jetzt von einem gehört haben, vom gemeinsamen Freund, wie sie voneinander denken und was da alles. Und dabei ist die Hälfte gar nicht wahr. Das muss man, wenn man mit hysterischen Menschen zu tun hat, muss man immer gewahr sein. Sie halten sich nicht an die Grenze der Wahrheit. Sie sagen, was Eindruck macht. Das ist die hysterische Wahrheit. Das, was Eindruck macht. Weil sie das brauchen, um ein bisschen seelische Nahrung, ein bisschen Wärme, ein bisschen Gefühl zu bekommen, um nicht so in der Einsamkeit zu versinken. Das ist natürlich schwer, zusammenzuleben. Meine Mitte bist du. Wenn du etwas spürst, dann weiß ich, dass ich etwas erlebt habe. Der Hysterische macht Eindruck, in Beziehungen verhält er sich oft so wie ein Schmetterling. Bunt, faszinierend, man rennt ihm nach und kriegt ihn nicht. Und in dieser Dynamik geht alles nach außen. Sie sind ja nie schuld und ihre Gefühle sind im Außen. Und ihr Leid, das geben sie auch nach außen. Sie delegieren ihr Leid an die anderen. Die unangenehmen Gefühle. Das führt dann dazu, dass sie, wenn sie mit einem, wenn sie unter etwas leiden, weil etwas schiefgegangen ist, so, dass sie, ja, zum Beispiel bei einem Patienten hat die Frau, hat er der Frau gesagt, beim Abreisen in den Urlaub, bitte nimm noch die Kamera mit, weil sie noch einmal in die Wohnung gegangen ist, bring sie noch mit. Und dann kommt sie runter, steigen ein, fahren los und bei Wiener Neustadt unten fragt sie, hast du die Kamera eingepackt? Und sie sagt, oh, jetzt habe ich sie doch vergessen. Bis weit über den Semmering hinaus hat er auf sie geschimpft. Und konnte nicht obersteigen davon und hat sie fertig gemacht, bis sie schließlich sagte, wenn du jetzt nicht aufhörst, ich steige sofort aus, ich halte es nicht mehr aus. Sie können ihr eigenes Leid nicht halten, sondern delegieren es. Sie wollen, dass der andere das fühlt. Sie müssen leiden, damit sie sich sagen, aha, es war also schon leidvoll. Genauso wie, also sie möchten auch den Eindruck beim Leid machen. Es ist immer dasselbe Muster. Meine Mitte bist du. Ich fühle es nicht. Du musst es für mich fühlen und an deinem Gesicht und an deiner Reaktion kann ich dann ablesen und erfahren, ach, es ist doch so. Es ist doch so schlimm oder so schön, was ich erlebt habe. So ist die Gesamtwirkung des Hysterischen ist eigentlich ein veräußertes Leben, mit einem Fehlen von Innerlichkeit. Und das sein Erscheinen ist typischerweise ein Auftritt und wenn er geht, ist es ein Abgang. Es erinnert an das Theater. Darum wird heute oft oder schon häufiger als von hysterisch, von histrionisch gesprochen. Das meint dasselbe. Der Begriff soll das Negative, das sich im Volksmund jetzt mit hysterisch verbunden hat, das umgehen. Und histrionisch kommt aus dem Lateinischen, das ist der Schauspieler. Und es ist auch im Gender-Denken natürlich auch fairer, nicht jetzt die Gebärmutter als Bezugsorgan herzunehmen, weil das stimmt natürlich in der Form nicht. Alles ist wie Theater. Und sein Grundgefühl, das ist so tief, ich bin falsch. Was die Hysterischen zustande bringen, ist, dass sie einen selbst aus der Mitte drängen. Sie verführen einen entweder zum Mitmachen und dann wird man selbst ein bisschen hysterisch und ein bisschen übertrieben, oder sie bringen einen zur Vorsicht und sagt, na, da gehe ich auf Distanz, da will ich nicht dabei sein, und stößt sie zurück oder wertet sie ab. Oder noch weiter, dass man aggressiv wird auf sie. Und mit all dem wird das Hysterische nur beflügelt. Das Hysterische hat den Effekt, dass es einen aus der eigenen Mitte drängt. Und das ist genau der Punkt, der auch für den Umgang mit dem Hysterischen wichtig ist. Dass ich, als wenn ich mit einem hysterischen Verhalten zu tun habe, dass ich nicht darauf eingehe, sondern dass ich auf mich eingehe. Dass ich mich frage, und wie geht's mir? Was ist mein Echtes? Was fühle ich? Was ist mir jetzt wichtig? Dass ich mich nicht von dem abbringen lasse, was mir wichtig ist, was mir wertvoll ist und was ich fühle. Und wenn ich aus dem heraus dem hysterischen Menschen begegne, das ist das einzig Heilsame für ihn. Das ist das Einzige, was ihm gut tut. Alles mitreagieren verschlimmert es nur. Er fühlt sich bestätigt, wenn man mitagiert und mit übertreibt und sich auch mit lustig macht über andere und so. Oder er fühlt sich verletzt, wenn man sich abgrenzt oder gar aggressiv wird. Aber wenn ich mich auf mich beziehe und aus meinem Wesen, aus meinem ganz persönlichen Fühlen spreche und mich verhalte, dann hat er nicht Wirkung auf mich, sondern dann bin ich wirklich mit ihm und in seiner Nähe. Dann biete ich ihm das an, was er braucht, und das beruhigt ihn. Zur Entstehung des Hysterischen ist wichtig, dass man weiß, Hysterisches entsteht aus, das hat drei Hauptquellen. Das eine ist Enge und Druck. Sozialer Außenseiter, das macht es eng. Fremdarbeiter oder Flüchtlinge und so, die in sozialen Randstellungen sind. Oder Druck entsteht auch durch Ansprüche an sich selbst. Wenn etwas nicht sein darf, was ist. Wenn jemand zum Beispiel homosexuell ist und sich das nicht sein darf, von außen her, aber auch von sich selbst her nicht. Das macht unglaublichen Druck und Konflikt, Spannungen. Das zweite ist, neben Enge und Druck, da gehört übrigens auch hinein, dass die Frauen viel mehr unter Druck und Enge stehen und sich zum Beispiel früher viel mehr als heute eine Scheidung gar nicht möglich war, weil sie einfach nicht alleine hätten weiterleben können. Heute, wenn man als Frau arbeitet, ist man da unabhängiger. Aber da war viel mehr Abhängigkeit und soziale Rollenbilder. Das hat sehr viel zur Hysterifizierung von Frauen auch beigetragen. Das müssen wir auch selbstkritisch oder gesellschaftskritisch sehen. Enge, Druck unter politischen Systemen, die Enge und Druck machen, entsteht viel Hysterifizierung. Das zweite ist Verletzungen. Verletzungen in der Intimität. Verletzungen durch sexuellen Druck, Missbrauch, Vergewaltigungen, ein 50-jähriger Mann sagt mir, wie er bis zum 14. Lebensjahr im Ehebett der Eltern schlafen musste, weil die Mutter es wollte. Die Mutter hat ihm schon als 5-Jährigen gesagt, du bist mein Großer, du hast Verständnis, du bist mein Lieber, und hat ihn zum Partnerersatz gemacht. Mit 4 Jahren hat er schon gespürt, dass er homosexuell ist und fühlte eine solche Anziehungskraft zum Vater. Aber die Mutter hat ihn im Bett immer zu sich gezogen, an sich gedrückt, im Negligé, und er hat gespürt, wie sie sexuelle Bedürfnisse hatte, aber sie hat es gar nicht gemerkt. Er sagte dann, dass sie hat es auch nicht geplant, dieses Verhalten, es ist ihr passiert. Sie hatte gar kein Gefühl dafür. Sie war total naiv. Sie kennt nur schwarz oder weiß. Und sie hat gesagt, Sexualität, da mache ich mir gar nichts draus. Sie hat also gemeint, dass sie völlig asexuell sich verhalten hat. Und er hat gespürt, wie diese Mutter vor Sexualität vibriert. Und das hat ihm sein Leben verdreht. Er hat eine ganze Reihe von Problemen gehabt. Auch körperliche Probleme und Beziehungsprobleme, sexuelle Probleme, aus dem heraus. Bis er, es war, wenn man dann endlich konnte er diesen Knoten lösen und es wurde leicht um ihn und frei. Diese Verletzungen, die also immer irgendwo intime Verletzungen sind, diese Verletzungen machen eine große Angst vor Schmerz. Hysterische Menschen vermeiden Schmerz auf Teufel komm raus. Das können sie, das haben sie einfach zu viel in sich. Zu viel Enge und zu viel Schmerz. Und dann, eine dritte Quelle ist die Einsamkeit, die Verlassenheit, die verlassene Einsamkeit. Das Weggehen von den Eltern, von nahen Beziehungspersonen. Wenn das Kind kommt ins Spital für eine Operation und muss nach der Operation, und die Eltern geben es ab und dann sagen sie dem Kind, so, die nächste Woche sind wir dann nicht da, weil jetzt fahren wir auf Urlaub. Weil das Kind ist versorgt und die Eltern fahren auf Urlaub. Und sowas, das kommt dann irgendwann in der Therapie als die Urverletzung und die Urverlassenheit. So nicht bei anderen Menschen angekommen zu sein, bei den wichtigen Menschen. Im Umgang, noch ein paar Worte zum Umgang mit hysterischen Menschen. Das Wichtigste ist, das habe ich schon gesagt, dieses sich nicht aus der eigenen Mitte drängen lassen, weil das ist wirklich eine Übertragung dessen, was im Hysterischen geschieht, dass man das übernimmt. Sondern die Augen schließen. Tief durchatmen, mit sich sein. Was ist jetzt in mir los? Was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Ich muss mich wie entkoppeln vom Mysterium, weil das hat solche Netze. Das nimmt einen in Beschlag. Oder mal auf die Toilette gehen oder mal kurz rausgehen. Früher hat man da noch eins geraucht, aber da geht man einfach so raus. So, um irgendwie raus und um sich einfinden zu können bei sich. Um den inneren Dialog aufzunehmen mit sich, um die Intimität, das eigene zu finden, um zu einer Stellungnahme zu kommen und damit in die Begegnung zu gehen. Wichtig ist, dass ich die Situation, den Inhalt, um den es geht, ernst nehme und über dieses den anderen ernst nehme. Aber Grundlage dafür ist, dass ich mich ernst nehme. Ich kann dem Hysterischen also den Wind nur aus den Segeln nehmen, wenn ich Bezug nehme zu mir und das tue, was er nicht kann. Es darf so sein, wie der Hysterische reagiert und sich verhält. Ich kann ihm das nicht nehmen. Ich kann da auch nicht intervenieren. Ich kann es nicht stoppen. Ich kann nur mich sein und ihm damit den Wind aus den Segeln nehmen. Wir können daran arbeiten, wenn wir Familie sind oder so, dass Unangenehmes ausgehalten wird. Man kann einem Kind Anleitung geben und mit dem Kind zusammen Unangenehmes aushalten. Das ist Training im bei sich bleiben. Man kann daran arbeiten, dass man an Unzufriedenheiten arbeitet, bei sich oder bei anderen. Was macht mich unzufrieden? Warum? Was könnte ich heute tun, damit ich am Abend nicht unzufrieden bin? Und das so aufrollen den Tag. Weil die Unzufriedenheiten, hysterische Menschen sind immer eigentlich unzufrieden. Und ihre Geschwister sowieso. Zum Hysterischen gehört ja auch das Narzisstische, diese Selbstverliebtheit oder das Borderline, dieses cholerische, aufbrausende Verhalten. Das sind Brüder und Schwestern von dem Hysterischen, die sind aus derselben Familie. Da ist überall im Grunde, der Grund ist immer mehr oder weniger dasselbe mit Varianten. Da ist immer Unzufriedenheit, dem vorzubeugen. Und in der Beziehung zu sich, die mit ihm Leid, Schwieriges gemeinsam zu tragen, anzusprechen, ihm zu zeigen, ich kann mit etwas Unangenehmem, mit etwas Leidvollem. Ich finde es einfach furchtbar traurig, dass deine Katze gestorben ist. Ich habe sie ja auch gekannt und mir geht es ans Herz. Nicht übertrieben, sondern wirklich einfach ehrlich, so wie es für mich ist. Wenn wir in dieser Form, in dieser Offenheit den Menschen begegnen, dann ist unsere Begegnung das, was sie brauchen und suchen. Man kann so sich keine Erwartungen machen, dass das gleich was bringt. Es bringt gleich fast nichts, vielleicht ein bisschen Beruhigung. Aber all along ist es etwas, was heilsam ist. Es ist nicht Therapie. Wenn die Hysterie etwas schwerer ist, sollten diese Menschen in Behandlung gehen. Man kann ihnen helfen. Aber es ist, ich trage nicht dazu bei, dass es noch schlimmer wird. Und das ist das, was meistens geschieht, dass man durch unbedachtes Verhalten, das stimuliert ist von dem hysterischen Verhalten, dazu beiträgt, dass sich die Hysterie erhält und sogar noch auswächst. Hysterie ist eine Anleitung zum sich selbst werden. Und die Anleitung, die soll für alle von uns gelten, die, um dem Hysterischen vorzubauen und dem Hysterischen hilfreich zu begegnen. Der Gewinn ist auf beiden Seiten groß. Ich danke.